Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist Jens Teutrine, FDP, Mitglied des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales, Wahlkreis Herford-Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Teutrine, seit 4 Minuten steht fest, das Bürgergeld ist im Bundesrat gescheitert. Was nun?
Ja, als nächstes wird es dann zum Vermittlungsausschuss kommen. Wir gehen als FDP auch offen in das Vermittlungsverfahren. Wir haben immer gesagt, dass wir kompromissbereit sind bei sachlicher Kritik. Und das wird der nächste Schritt sein, dass man sich dort dann zwischen Bundesregierung und Bundesländer verständigen muss und über die kritischen Punkte diskutiert werden muss. Gleichzeitig würde ich es auch begrüßen, wenn wir noch weitere Schritte bei den Hinzuverdienstregelungen gehen könnten, um weitere Anreize zu setzen. Also wer sich Stück für Stück herausarbeiten möchte, der soll belohnt und nicht bestraft werden. Also wir gehen offen in das Vermittlungsverfahren. Es sollte aber nicht genutzt werden für parteitaktische Manöver oder einer Totalblockade.
Die Union kritisiert ja wesentlich 3 Punkte. Einmal die Länge der Karenzzeit, die Höhe des Schonvermögens und die 6 Monate, in denen die Leistungen nicht gekürzt würden, auch wenn Bezieher sich passiv verhielten. Welche Kompromisse können Sie sich in diesen Punkten vorstellen?
Ich gehe gerne auf die einzelnen Punkte ein. Es ist erstmal falsch, dass es eine 6-monatige sanktionsfreie Zeit gibt. Auch in den ersten 6 Monaten können Meldeversäumnisse, also wenn jemand nicht Termine beim Jobcenter wahrnimmt, um einen Kooperationsplan, eine Vereinbarung zu treffen, auch sanktioniert werden. Das sind 75% aller Sanktionen. Also der Großteil der Sanktionen bleibt bestehen. Und danach wird das Maximum des Bundesverfassungsgerichtes auch immer ausgeschöpft, dass bis zu 30% Sanktionen auch möglich sind. Das, glaube ich, das geht in der öffentlichen Debatte manchmal verkehrt rum. Die andere Frage, die Vermögenswerte. Was ist Sinn und Zweck des Schonvermögens? Sinn und Zweck ist, dass wenn jemand kurzfristig in die soziale Bedürftigkeit fällt, er hat einen Schicksalsschlag, wirtschaftlich hat sich die Situation verändert, dann sollte er nicht sofort Altersvorsorge, Erspartes oder sein Wohneigentum verlieren müssen, sonst verfestigt sich Armut. Dauerhaft ist es nicht möglich, mit solchen Vermögenswerten Bürgergeld zu beziehen. Und da wird man darüber sprechen müssen, wie man das dann genau abgrenzt. Wie lange ist der Zeitraum? Wie hoch ist das Vermögen? Aber Sinn und Zweck des Schonvermögens schützt besonders die Mitte der Gesellschaft vor Schicksalsschlägen, dass sie nicht im Alter dann ihr Erspartes sofort aufgeben müssen.
Herr Teutrine, Sie haben jetzt Ihre Haltung erklärt. Ich habe aber keinen Kompromiss gehört.
Ja, das ist korrekt, weil ich ja nicht mit Ihnen verhandeln werde, sondern ich werde mit der Union ja verhandeln und wir werden das machen. Also die Kompromisse werden wir dort finden, aber mir ist es schon nochmal wichtig, den Sinn und Zweck des Schonvermögens zu erklären und was der Sinn dahinter ist. Die Union selbst, jetzt kann ich Ihnen auch mal was sagen, hat ein Papier zur Grundsicherung beschlossen, wo es sogar höhere Schonvermögen gibt. Also 2 Personen, die über 30 Jahre gearbeitet haben, haben sogar ein höheres Schonvermögen als beim Bürgergeld und das sogar dauerhaft, nicht nur für einen begrenzten Zeitraum. Das zeigt manchmal, wie absurd die Debatte geführt wird und ich glaube, es kann da einen sachgerechten Weg geben, gerade weil die Union sich ja auch nicht komplett gegen Schonvermögen wehrt, auch wenn es in der öffentlichen Debatte etwas vermischt wird.
Absurd, haben Sie gesagt. Dabei haben zum Beispiel der Sozialgerichtstag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks oder auch der Landkreistag, also Fachleute, vor Sozialleistungsmissbrauch gewarnt. Wieso haben Sie das Problem nicht erkannt oder diejenigen, die dieses Gesetz geschrieben haben?
Ja, dieses Schonvermögen, das gilt bereits seit 2 Jahren. Das wurde in der Pandemie eingeführt. Und bisher war sogar die Regelung so, dass man einfach nur ein Kreuz setzen musste. Man musste einfach bei der Antragstellung ein Kreuz setzen. Haben Sie dieses erhebliche Vermögen, ja oder nein? Das könnte zu Sozialmissbrauch einladen. Und so war es sogar im ursprünglichen Gesetzesverfahren vorgesehen. Im parlamentarischen Verfahren, also als die Fraktionen drangegangen sind und wir als FDP auch noch mal Änderungen erwirkt haben, wurde das übrigens verändert. Da wurde die Kritik des Bundesrechnungshofes aufgenommen und des Landkreistages. Nämlich muss man seine Vermögenswerte selbstverständlich auch durch eine Selbstauskunft angeben, damit das überhaupt überprüft werden kann. Daran sehen Sie auch, dass wir bereits Kompromisse eingegangen sind bzw. Veränderungen aufgenommen haben. Es gibt unterschiedliche Stände des Gesetzes. Das Gesetz wurde im parlamentarischen Verfahren an der Stelle aber verändert.
Trotzdem bleibt es doch dabei bei der Rechnung. Für eine 4-köpfige Familie beträgt, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Schonvermögen für eine Karenzzeit von 2 Jahren bis zu 150.000 Euro. Wie kann man das Geringverdienern erklären, die ein solches Vermögen niemals ansparen können, dass sie aber den Schutz dieses Vermögens mit ihrem Steuergeld mitfinanzieren?
Ja, ich habe Ihnen das ja eben versucht, schon einmal zu erklären. Es geht darum, Schonvermögen kurzfristig zu halten, zum Beispiel auch die private Altersvorsorge. Die ist nämlich nicht besonders geschützt. Also nehmen wir eine alleinstehende Person, die arbeitet über 30 Jahre und die sorgt privat vor. Dann dürfte sie jetzt nur eine Altersvorsorge, private Vorsorge von 10.000 Euro haben. Das ist der aktuelle Stand des Hartz-IV-Gesetzes. Alles andere wäre zu viel und deswegen halte ich das auch für zu niedrig, dass man für einen begrenzten Zeitraum. Man kann sicherlich auch immer diskutieren, sind 2 Jahre zu lang, wenn vorher vielleicht Arbeitslosengeld 1 auch noch gezahlt werden wird. Gleichzeitig gibt es Selbstständige, die kriegen gar kein Arbeitslosengeld 1. Die sehen, das Thema ist durchaus komplexer, als es einfach zu beantworten. Aber Sinn und Zweck des Schonvermögens muss erhalten bleiben. Wer kurzfristig in die soziale Bedürftigkeit reinrutscht, der sollte nicht private Altersvorsorge oder Wohneigentum sofort aufwenden müssen. Ist auch eine Frage des Respekts vor Lebensleistung, wenn Menschen leistungsbereit waren und sich etwas erarbeitet haben.
Seit wann hält die FDP Hartz IV für schlecht?
Hartz IV hat gute Dinge bewirkt. Die Arbeitslosigkeit wurde reduziert, auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Aber wir haben einen veränderten Arbeitsmarkt. Wir haben nicht mehr Massenarbeitslosigkeit, sondern wir haben massiven Fach- und Arbeitskräftemangel.
Dann
Ein
möglicherweise
Beispiel,
haben wir
es
bald wieder
fehlen, genau,
Massenarbeitslosigkeit.
nein, ein Beispiel, es fehlt an allen Stellen an Azubis, an Auszubildende. Die Wirtschaft sagt, wir brauchen mehr Auszubildende. Und in Hartz IV ist es so, wenn jemand in einer Hartz-IV-Familie groß wird und der macht eine Ausbildung, dann darf der von seinen 800 € Ausbildungsvergütung nur 200 € behalten. Das ist kein Anreiz, eine Ausbildung zu machen. Das demotiviert sogar noch junge Menschen. Beim Bürgergeld ist es so, er darf von den 800 € 600 € behalten. Also es ist die Frage nach Hinzuverdienstregelungen, dass die besser gestaltet sind, damit sich Arbeit sich lohnt, damit junge Menschen Anreiz haben und auch die Botschaft ist, es lohnt sich zu arbeiten. Das ist Herzstück der Bürgergeldreform. Da wird öffentlich weniger drüber gesprochen, weil das gar nicht so kritisiert wird. Natürlich wird über die kritischen Punkte und über Kritik häufiger berichtet, aber um das auch mal klar zu sagen, das ist Herzstück und das würde auch im Beitrag beim Arbeitskräftemangel beispielsweise dazu beitragen, den zu beseitigen.
Herr Dottrine, ist der Termin 1. Januar für die Einführung des Bürgergeldes zu halten?
Ja, ich finde das gut, dass Sie den Punkt auch noch mal ansprechen. Ich habe das heute im Bundesrat ebenfalls vernommen, da einige gesagt haben, es fehlt an Umstellungszeit und Implementierungszeit. Der allergrößte Teil des Bürgergeldgesetzes tritt zum 1.7. in Kraft. Nicht zum 1.1., sondern zum 1.7., damit die Jobcenter auch ausreichend Vorbereitungszeit hat. Wenn jetzt das Vermittlungsverfahren sich aber über Monate hinwegzieht, dann verlieren auch die Jobcenter-Mitarbeiter die Gewissheit, was kommt eigentlich für eine Reform, auf was muss ich mich vorbereiten. Deswegen appelliere ich daran, dass wir sachgerecht an den Vermittlungsverfahren gehen. Wir sind offen für Kompromisse. Wir aber auch im Blick haben müssen, dass die Jobcenter eine ausreichende Zeit haben, sich vorzubereiten und den Vorschlag einfach nur am 1.1. den Regelsatz zu erhöhen, obwohl man den vorher sogar kritisiert hat, die Erhöhung, das halte ich für nicht sachgerecht, weil wir müssen auch für Qualifizierungsmöglichkeiten etwas machen und für bessere Hinzuverdienstregelungen, damit es Arbeitsanreize gibt.
Der FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine, Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank.